Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Romy Hiller.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Das Land ist seit der Machtübernahme der Taliban deutlich abgeschottet vom Rest der Welt. Und das macht sich in Krisensituationen wie diesen besonders bemerkbar. Die Menschen in Afghanistan benötigen dringend Hilfe nach einem Erdbeben mit der Stärke 6,0. Nach Angaben der Taliban sind mehr als 800 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2700 seien verletzt worden. Zum Teil seien ganze Dörfer zerstört worden. Die Katastrophe ereignete sich im Osten des Landes an der Grenze zu Pakistan, in einer schwer zugänglichen Region, die bereits mehrfach von Erdbeben erschüttert wurde, weil dort zwei tektonische Platten aneinanderstoßen, die indische und die eurasische Platte, Marie-Christine Landes berichtet.
Ihre Häuser sind unbewohnbar. In den Trümmern suchen die Bewohner des Dorfes teils mit bloßen Händen nach Angehörigen. Es war Mitternacht, als das Erdbeben uns alle heftig erschütterte und unser Haus einstürzte. Gott hatte Erbarmen, wir konnten uns nach draußen retten. 5 meiner Neffen, 2 Nichten und 2 meiner Tanten sind gestorben. Es trifft vor allem die Provinzen Kunar und Nangarhar. Erst vor wenigen Wochen gab es dort Überschwemmungen, jetzt zerstört das Erdbeben ganze Dörfer. Das Land wird häufig von Beben erschüttert, die bereits bei geringer Stärke zum Einsturz der einfachen Gebäude aus Lehmziegeln und Holz führen. Die Bergregionen im Osten Afghanistans sind schwer zugänglich. Helfer müssen die Verletzten viele Kilometer zu Fuß über steile Wege transportieren. Ich möchte, dass die Regierung kommt und hilft, unsere Verletzten und Toten zu bergen. Alles ist zerstört. Hubschrauber sind nur wenige im Einsatz. Das von den radikal-islamischen Taliban regierte Land ist international weitgehend isoliert und nun auf Hilfe von außen angewiesen.
In so einer Katastrophensituation ist es natürlich auch den Taliban in ihrem eigenen Interesse, den Menschen vor Ort schnell Hilfe zukommen zu lassen, dass sie ja vor allem auch ihre eigene Bevölkerung demonstrieren wollen, dass sie in der Lage sind, solche Situationen gut und schnell zu lösen und den Menschen zu Hilfe zu eilen.
Die Vereinten Nationen sind bereits vor Ort. Auch Deutschland hat Hilfe angeboten. Noch sind viele Menschen vermisst, womöglich verschüttet. Die Opferzahl könnte also weiter steigen.
Und Sie können spenden für die Menschen im Erdbebengebiet in Afghanistan, und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft, Stichwort ARD Erdbeben Afghanistan, Kontonummer DE 53 200 400 600 200 400 600. Bleiben wir bei Afghanistan, dem Land, das vor 4 Jahren innerhalb weniger Tage von den radikal-islamischen Taliban zurückerobert wurde, als der Westen, auch Deutschland, sich zurückzog. Seitdem wurden mehrere 10.000 Afghanen über Aufnahmeprogramme nach Deutschland geholt. Heute landeten am Flughafen Hannover 45 Afghaninnen und Afghanen. Sie sind die ersten, die unter der neuen schwarz-roten Bundesregierung aufgenommen wurden. Und das erst, nachdem die Familien sich vor einem deutschen Gericht eingeklagt hatten. Sie gehören zu über 2000 Menschen, die nach der Taliban-Machtübernahme nach Pakistan geflohen waren und seitdem auf ihre Einreise nach Deutschland warten, da die meisten offenbar eine Aufnahmezusage haben. Andreas Franz.
Aus Pakistan über die Türkei nach Hannover. Eine lange Reise und ein langer Kampf gehen für 9 afghanische Familien mit der Landung erstmal zu Ende. Tränen der Freude und Erleichterung. Sie alle hatten seit langem eine Aufnahmezusage für Deutschland, bekamen aber kein Visum. Umso größer gestern in Islamabad die Freude bei Familie Yusufi, als sie ihre afghanischen Pässe von der deutschen Botschaft zurückbekommt. Mit dem lang ersehnten Visum für Deutschland.
Yes!
Zara Yusufi hat in Afghanistan für Frauenrechte gekämpft. Bevor die Taliban an die Macht kamen, hatte sie im Verteidigungsministerium gearbeitet. Ihren Namen haben wir zu ihrem Schutz geändert. Sie wurde bedroht und hat beim Angriff 2 Zähne verloren, berichtet sie. Aus Angst um das Leben ihrer Töchter hat sie vor 4 Jahren alles in Afghanistan zurückgelassen und ist mit ihnen geflohen. Für Frauen ist die Taliban-Regierung eine direkte Bedrohung. Sie haben uns alles genommen, sogar die Bildung. Wir können gar nichts machen, nicht einmal ohne einen männlichen Begleiter rausgehen. Nach ihrer Flucht lebten sie erst im Iran, danach in Pakistan. Mit abgelaufenem pakistanischem Visum drohte ihnen die Abschiebung zurück nach Afghanistan. Mehreren hundert Afghanen ist das trotz deutscher Aufnahmezusage bereits passiert. Ich war sehr gestresst und hatte Angst, dass irgendetwas noch schief geht. Ich war immer nah bei meiner Mutter, sie gab uns Kraft. Die Angst ist immer noch in meinem Herzen. Ich will auf keinen Fall zurück. Es gibt dort kein Leben. In der Nacht sind sie extra früh zum Flughafen gefahren. Noch ist die Angst ihr ständiger Begleiter. In den 4 Jahren als Flüchtlinge konnten die Töchter keine Schule besuchen. Aber zusammen mit ihrer Mutter haben sie versucht, online Deutsch zu lernen. Endlich werde ich ein gutes, glückliches und friedliches Leben mit den Kindern haben. Heute beginnt ihr neues Leben in Deutschland. Wie auch das von weiteren Menschen, die in Hannover gelandet sind. Es sind ehemalige afghanische Menschenrechtsaktivisten sowie deren Familien. Ihre Visa bekamen sie erst, nachdem sie vor deutschen Gerichten erfolgreich geklagt hatten. Nun hoffen sie auf eine bessere Zukunft.
Und dazu Stefan Stuchlik im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Stefan, die Familien aus Afghanistan haben ihre Einreise nach Deutschland vor einem Gericht in Berlin eingeklagt. Weshalb haben sie denn Recht bekommen?
Nun, da gibt es so eine Art Gerichtsstreit zwischen der alten Regierung und der neuen Regierung. Sind dann eigentlich Entscheidungen, die die Ampelregierung getroffen hat, auch verpflichtend für die jetzige Regierung Merz? Ja, hat das Verwaltungsgericht gesagt, eine Aufnahmezusage ist eine Aufnahmezusage und sie ist rechtlich gültig zur Erinnerung. Eingeführt hat das Schutzprogramm ja die Ampelregierung. Die damalige Außenministerin Annalena Baerbock hat sinngemäß gesagt, es könne ja nicht sein, dass Menschen, die zum Teil zig Jahre für die Bundesrepublik in Afghanistan gearbeitet hätten, für die Bundeswehr oder für Entwicklungshilfeunternehmen, dass die auf einmal in Todesgefahr schwebten. Es könne nicht sein, dass Menschen, in die man Tausende von Euro investiert habe, Medienschaffende, Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtler, dass die auf einmal der Willkür der Taliban ausgesetzt seien. Friedrich Merz und seine Regierung haben gleich am Anfang erklärt, sie fühlten sich daran nicht gebunden, die politische Geschäftsgrundlage sei anders. Aber nein, haben die Verwaltungsgerichte entschieden, das ist eine Sicherheits- und Schutzzusage und die muss eingehalten werden.
Und jetzt ist die Frage, was das für die mehr als 2000 weiteren Afghanen bedeutet, die in Pakistan festsitzen, die offenbar auch eine Zusage für die Aufnahme in Deutschland haben.
Nicht automatisch so, dass alle 2100 jetzt kommen können. Man werde die einzeln prüfen, so hat die Regierung gesagt. Außenminister Wadefuhl hat angemerkt, man werde das rechtsgültig abwickeln. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer beschleunigten Maßnahme. Und wir wissen, dass die Uhr tickt. Die pakistanische Regierung hat gesagt, es gebe nur mehr 4 Monate, in denen diese Ausreise möglich sei. Im Jahr 2026 wolle man niemanden von diesen Afghaninnen und Afghanen noch mal im Lande sehen. Das heißt, es gibt immer noch die Möglichkeit für die Menschen, die dort ausharren, rechtlich die Bundesrepublik Deutschland zu verklagen, wie es die anderen getan haben. Man muss sich das mal vorstellen, über Tausende von Kilometern hinweg die Bundesrepublik auf deutschem Gebiet zu verklagen. Das kostet natürlich auch eine Menge Geld. Und dann sind die Aussichten möglicherweise nicht hundertprozentig auf Erfolg getrimmt. Es ist nicht sicher, dass jedes Gericht in dem Sinne entscheidet, wie es gerade für die restlichen Afghaninnen und Afghanen von heute entschieden hat. Also es ist sehr, sehr, ich würde sagen, unwahrscheinlich, dass wir alle 2100 Afghanen und Afghanen in Deutschland hier als Schutzsuchende sehen werden.
Danke für deine Einordnungen aus Berlin, Stefan Stuchlik.
Gerne.
Von hier aus am Bodensee Airport geht es nicht in die große, nicht in die ganz große weite Welt, nicht nach Tokio oder New York, aber immerhin quer durch Deutschland und Europa auf manch eine spanische oder griechische Insel. Deutschlands Regionalflughäfen mit jeweils bis zu 3 Millionen Fluggästen pro Jahr. Sie sind in vielen Gegenden wie hier Hoffnungsträger für den Anschluss an die Welt und wirtschaftlichen Fortschritt. Doch die meisten sind längst nicht profitabel. Bundesländer oder Kommunen müssen erst einmal viel Geld zuschießen. Neue Ideen sollen das Fluggeschäft ankurbeln, zum Beispiel On-Demand-Flüge mit Ticketpreisen ab 150 Euro. Fabian Siegel war beim Start dabei.
Noch wenige Minuten, dann soll er in Friedrichshafen starten. Deutschlands erster On-Demand-Flug. Das Konzept, kein fester Flugplan. Die Passagiere geben bei der Airline ihre Wünsche an. Eine KI berechnet, ob es genug Interesse anderer Kunden gibt und gibt 3 Tage vorher Bescheid, ob ein Flug zustande kommt. Steffen Fischer fliegt so heute geschäftlich nach Mönchengladbach.
Es geht nach Angebot und Nachfrage. Und ich bin da sehr aufgeschlossen, dass solche Experimente, sage ich mal, gemacht werden.
Experimente, von denen vieles abhängt. Im Frühjahr 2024 beispielsweise wurde die wichtige Anbindung ans Drehkreuz Frankfurt gestrichen. Die Folge 4,1 Millionen Euro Verlust im Jahr 2024. Stadt und Land pumpen seit Jahren Geld in den Flugbetrieb. Nicht nur am Bodensee, auch in Hof in Bayern fährt der Flughafen Verluste ein. Fast 10 Jahre lang gab es keinen Linienflugverkehr. Hier startet dieselbe Fluggesellschaft heute den On-Demand-Betrieb. Die Hoffnungen groß.
Weil die Airline, die ihn durchführt, mit einem völlig neuen Konzept versucht, den Regionalflugverkehr in Deutschland wiederzubeleben.
Auch diese Gruppe von Mittelständlern im ostwestfälischen Paderborn versucht das mit anderem Konzept. Sie haben kurzerhand ihre eigene Fluggesellschaft gegründet, nachdem die Lufthansa hier ebenfalls Verbindungen gestrichen hatte. Heute war Premierenflug nach München. Ein ähnliches Konzept haben sie in Mannheim schon vor über 10 Jahren ausprobiert und sind gescheitert. Deshalb setzen sie hier auf klimaneutrales E-Fliegen. Gut fürs Image der wegen eines hohen CO2-Ausstoßes in Verruf geratenen Inlandsflüge. Doch bisher sind die Maschinen zu klein, die Reichweiten zu gering. Trotzdem investieren Land und Betreiber.
Die nächste Generation größerer Flugzeuge, die dann bis zu 10 Passagiere auch schon transportieren können über mehrere 100 Kilometer. Wenn die kommen, müssen wir bereit sein. Und das ist in 3-4 Jahren der Fall.
Ein Wagnis, sagen Experten. Aber viele Regionalflughäfen hätten keine Wahl.
Die Gefahr zu scheitern ist sehr groß. Wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten und auch Jahren Anbieter für die Entwicklung neuer Fluggeräte gescheitert sind, dass denen das Geld ausgegangen ist. Und deswegen ist das sicherlich eine Wette in die Zukunft, die die Flughäfen aktuell eingehen müssen.
Und die sie auch verlieren können. Wer nicht auf neue Konzepte setzt, hat aber wohl schon verloren. Denn auf Dauer profitabel ist kaum ein Regionalflughafen in Deutschland.
Und wir schauen jetzt auf weitere Themen des Tages und die hat jetzt Romy für uns.
Bei einem Flug von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist es gestern zu einem Zwischenfall gekommen. Sie war auf dem Weg von Polen nach Bulgarien. Die Landung dort verzögerte sich, weil das Navigationssystem GPS offenbar gezielt gestört wurde. Die bulgarischen Behörden vermuten Russland dahinter. Eine Kommissionssprecherin sagte, solche Vorfälle bestärkten die EU in ihrer Unterstützung für die Ukraine. Die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Spahn und Mirsch, sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. Mit der gemeinsamen Reise wollten sie Solidarität mit der Ukraine zeigen und auch deutlich machen, dass die Zusammenarbeit in der Koalition funktioniert. Politikerreisen in die Ukraine werden aus Sicherheitsgründen nicht vorher angekündigt. Chinas Präsident Xi und Russlands Präsident Putin fordern eine neue Weltordnung ohne Dominanz der USA. Am letzten Tag des Gipfels der Shanghaier Organisation rief Xi dazu auf, einer Mentalität des Kalten Krieges und einer Lagerkonfrontation entgegenzutreten. Kremlchef Putin beschuldigte den Westen, für den Krieg in der Ukraine verantwortlich zu sein. Indiens Regierungschef Modi erklärte, sein Land stehe in schwierigen Zeiten zu Russland.
In der kalten Garage oder im stickigen Kellerraum, an solchen Orten haben schon viele Musikerkarrieren angefangen. Doch wer weiß, vielleicht heißt es irgendwann mal, diese Band hat im Bus zum ersten Mal zusammengespielt. Im Saarland treffen sich Jugendliche nämlich genau da, um Musik zu machen, in einem alten Linienbus. Rockmobil heißt dieser Probenraum auf 4 Rädern, der von einem Ort zum nächsten tourt. Nils Krauser und Eva Mieves haben zugeschaut und zugehört, als der Bus mittendrin in Sulzbach im Saarland seinen Stopp eingelegt hat.
Musik. einfach mal abrocken. Hier geht das. Jeden Mittwoch steht das Rockmobil auf dem Marktplatz in Sulzbach. Ausgestattet mit allem, was man zum Musikmachen braucht. Finanziert wird das Projekt vom Saarbrücker Regionalverband mit knapp 50.000 Euro jährlich. Für die Kinder ist es kostenlos. Kommen darf hier jeder, um einfach mal auszuprobieren. Doch inzwischen ist das Rockmobil für viele zu einem festen Termin im Kalender geworden. Die Band Riff Riders hat sich hier kennengelernt und probt seitdem regelmäßig, gecoacht von zwei Profimusikern.
Am Drumset, wenn dieses Bam 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 kommt, dass du dann mit den Snare und Tom mitspielst. Bam Bam Bam.
Den Fortschritt merkt man schon, also wir sind besser geworden, wir können schwerere Lieder machen.
Es ist gar nicht so einfach, eine Band zu finden tatsächlich und ja, ich bin sehr froh, dass es uns gibt.
Mehrmals die Woche macht der umgebaute Linienbus Station an einem anderen Ort und begleitet so junge Musiker im ganzen Saarland.
Es wird immer besser, es rockt immer mehr, es klingt immer runder, es wird immer mehr, also mit mehr Selbstbewusstsein gespielt am Instrument. Und das, glaube ich, ist das, was diese Arbeit ausmacht und was uns auch sehr stolz macht.
Während drinnen geprobt wird, kommt draußen auf dem Marktplatz Leben auf. Denn dort wartet der Fanclub aus Passanten, Jugendlichen und Eltern.
Ich bin begeistert. Natürlich auch ein bisschen befangen, aber klasse.
Ich finde das richtig cool, dass das angeboten wird für die Kinder, die jetzt auch in die Musikschule oder so gehen.
Sulzbach ist eigentlich sehr langweilig tatsächlich, aber wir freuen uns alle immer sehr, wenn das Rockmobil kommt, dann sind die ganzen Jugendlichen da.
Auch Hanna traut sich ans Mikrofon. Sie singt mit ihren Freundinnen am liebsten zu Playback-Musik. In all the good times I find
myself longing for change. Für mich ist das wie so eine kleine Therapie, muss ich sagen. Also ich komme hierher, kommt drauf an, wie ich gelaunt bin, dann kommen halt die entsprechenden Songs, wenn ich jetzt gut gelaunt bin, eher so ein bisschen happier Songs. Jetzt halt gerade eher so ein bisschen deepere Songs.
Das Projekt will den Jugendlichen einen sicheren Ort bieten, an dem sie sich ausprobieren und weiterentwickeln können, so wie die Riff Riders. Für sie geht es aber um mehr als nur die Musik.
Die Band ist schon fast wie Familie, sag ich jetzt mal. Die ist halt einfach ins Herzen geschlossen worden.
Es ist zum einen so ein halt Gemeinschaftsgefühl, weil wir ja zusammen die Musik machen, aber auch so ein Gefühl von, ich sag mal, Leichtigkeit und Freiheit auch irgendwo so.
Seit 17 Jahren fährt das Rockmobil nun schon durch Saarland und bringt die große Bühne zu kleinen Künstlern.
Und mit diesen Klängen jetzt weiter zum Wetter und Claudia mit der Frage, ob sich das Sommerwetter jetzt zum Beginn des Septembers etwa verabschiedet?
Nein, auch wenn meteorologisch ja jetzt der Herbst angefangen hat, nämlich genau heute. Es wird die nächsten Tage noch mal richtig sommerlicher und auch beständiger, denn im Augenblick ist es ja häufig nass und die Temperaturen sind auch deutlich runtergegangen heute hinter einer Kaltfront. Die wird morgen dann schon östlich von uns liegen. Temperaturen meist noch so 20 bis 23, 24 Grad. Aber diese Kaltfront, die bringt im Moment auch eine Gewitterlinie. Da ist noch mal ein Wolkenband mit Schauern, Gewittern aus der Schweiz jetzt zu uns hereingezogen. Die sind auch sehr heftig. Das heißt, richtig viel Regen. In Kressbronn gab es in der vergangenen Stunde eine orkanartige Böe. Das zieht jetzt in Richtung München, wird zum Teil noch mal stürmische Böen und Sturmböen dabei haben. Also die Kaltfront brachte seit gestern kräftigen Regen und auch jetzt im Moment noch heftige Gewitter. Die nächsten Tage aber kommt der Sommer dann zurück. Man sieht Donnerstag, Sommertag, 25 Grad in Hamburg, 23 Grad am Samstag. Wahrscheinlich Sonntag dann wieder wärmer und sonniger. In München wird es vor allem am Donnerstag noch mal richtig sommerlich. Jetzt aber erstmal Schauer und Gewitter, die sich weiter verlagern. Morgen dann über der Osthälfte häufig nass. Zum Teil regnet es auch kräftig. Von Westen lockert es auf. Da sind dann einzelne Schauer und Gewitter möglich im Laufe des Nachmittags. In der Nacht gehen die Temperaturen zurück auf 17 bis 9 Grad in höheren Tälern. Morgen Nachmittag im Dauergrau, wo es nass ist, 18, 19 Grad. Sonst geht es rauf auf bis zu 24, 25 Grad. Die nächsten Tage bringen am Mittwoch im Nordwesten einzelne Schauer. Am Donnerstag kommt ein neues Regengebiet aus Südwesten, aber die Temperaturen steigen wieder.
Danke für diese Aussichten, Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen zum Wochenauftakt. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Lady Kalaschnikow, einer neuen Folge in der ARD Crime Time mit echten Fällen.
Und die nächste Tagesschau, die haben wir dann gegen 0.20 Uhr für Sie.
Morgen melden wir uns zur gewohnten Tagesthemenzeit um 22.15 Uhr und wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.